Ja, frohes neues Jahr. Mein Predigtthema ist der Gott, der mich sieht. Ihr wisst wahrscheinlich schon, das ist unsere Jahreslosung, nicht wahr? Der Gott, der mich sieht und dich sieht, ist das nicht wunderbar? Und er ist so ein wunderbarer Gott. Letzte Woche, Weihnachten, hörten wir da natürlich über Jesus. Jesus ist wahrer Gott. Er ist Gott. Dreieinig Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ja? In Johannes 10, Vers 30 lesen wir, Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und dann ein Lieblingsbibelvers von mir in Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das bewegt mich immer sehr. Ich denke, ja, Jesus ist der Ewige. Bevor ich war, war er da. Er war ganz am Anfang da, wie alles geschaffen wurde. Und er über diese Ewigkeit sah mich schon, kannte mich und euch. Wow, und er wusste, wir sind Sünder. Und er war bereit, sein Leben hinzugeben für uns, damit wir frei sind von Schuld. Und es war nur möglich, dass Gott das tun würde. Irgendein Mensch konnte das nicht tun am Kreuz. Aber Jesus ist wahrer Gott. Er wurde auch wahrer Mensch. Aber es war nur Gott, der sowas am Kreuz für uns tun konnte. Und ich staune immer, wenn ich in der Bibel lese über die Geschichten von so vielen Menschen. Und oft sind es Menschen, die wirklich dann am Rande der Gesellschaft sind. Das sind Menschen, die wir eigentlich übersehen würden. Wir denken, naja, die sind eigentlich nicht so wichtig. Aber in Gottes Augen ist jeder Mensch wichtig. Und auch die Menschen, die wir vielleicht übersehen. Gott sieht uns. Er sieht dich und er sieht mich. Wir möchten uns heute Morgen die Geschichte von Hagar anschauen. Und wir lesen das aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16. Doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abram, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du doch mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abram war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abram einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abram entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste, neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Ra. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Ber-Lachaira. Sie liegt zwischen Kadesh und Bered. Hagar aber gebar Abram einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abram 86 Jahre alt. So, es geht hier um den Gott, der mich sieht und er hat ein Ja für uns. Ich möchte gern aus dieser Textlesung einige Worte herausnehmen. Zum Beispiel, keine Kinder haben wir gehört. Ja, aber Gott hat doch versprochen, Abraham würde Kinder bekommen und viele Nachkommen. Und das ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Ja, und sie überlegen, sie werden recht alt. Und menschlich gesehen ist es bestimmt nicht möglich. Ja, und sie glauben nicht wirklich, dass ein Kind kommen wird. Der Herr ist das Nächste, was wir sehen hier. Sarai kennt die Verheißung. Sie weiß, Gott hat es doch versprochen und er ist der Herr. Und dann steht, schlaf doch. Ja, Sarai sagt, schlaf doch mit meiner Sklavin. Das war jetzt nicht ein einmaligen Geschlechtsverkehr gemeint. Hagar sollte wirklich die Nebenfrau von Abraham sein. Ja, Sarai würde wohl die Hauptfrau bleiben. Und gesetzlich gesehen damals wäre das so, dass sie der Hauptfrau bleibt. Hagar ist immer noch ihr Sklavin und Hagars Kind wurde letztendlich dann das Kind von Sarai sein. Und wir lesen, Abraham war einverstanden. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, Abraham gehorchte Sarai. Ja, da denken wir wieder an andere Geschichten, wo Männer die Frauen gehorchen. Nicht wahr? Schon ganz am Anfang, Adam gehorchte Eva. Und naja, wir wissen, wo das die Menschheit gebracht hat. Abraham macht hier einen Fehler. Er übernahm die Verantwortung nicht. Er war doch Leiter der Familie. In Epheser 5 lesen wir, dass die Männer, die Ehemänner, sind Leiter der Familie. Ja, und die Frauen sollten sich ihre Männer unterordnen. Die Männer sollten ihre Frauen so sehr lieben, steht es da, wie Christus die Gemeinde. Und wenn die Männer die Verantwortung übernehmen und ihre Frauen so sehr lieben, wie Christus die Gemeinde, dann ist es gar kein Problem für die Frau, ihr Mann zu unterordnen. 10 Jahre ist der Begriff hier. Die waren schon 10 Jahre in Kanaan. Ja? Und sie haben Gottes Treue erlebt, wie sie gesegnet worden sind. Ja? Mit alles, was sie brauchten zum Leben und auch Wohlstand. Nur diese Verheißung mit dem Kind, das war noch nicht wahrgenommen. Und es ist eine Geschichte, da geht es letztendlich um Leihmutterschaft, oder? Leihmutterschaftsvermittlung im Ausland, wie in Ländern wie Mexiko, Thailand, Indien, der Ukraine. Das ist ein Milliardengeschäft. Aber die Leihmutter profitieren nicht davon. Ja. In Deutschland ist Leihmutterschaft nicht erlaubt. Wenn eine Mutter ein Kind austrägt, ist die Mutter, die das Kind austrägt, die Mutter. So ist es rechtlich gesehen. Und ich denke, das ist gut so, weil wenn eine Frau schwanger ist, entsteht schon eine Bindung gleich zwischen das ungeborene Kind und die Mutter. Und es ist eine ganz, ganz starke Bindung. Und so ist es gut, dass dann die Mutter, die dieses Kind austrägt, ist rechtlich gesehen die Mutter. Ja, Hagar ist plötzlich ganz anders. Sie war ein Nobody. Sie wurde übersehen, sie war eine Sklavin. Und jetzt wird sie angesehen. Sie ist die Nebenfrau von Abraham. Vielleicht hofft sie in geheim eines Tages die Hauptfrau von Abraham zu sein. Und ja, sie wird ein bisschen übermütig. Und die arme Sarai fühlt sich dann ja verachtet durch die Verhaltung von Hagar. Hagar hat ganz neu Selbstwert. Ja? Sie wird jetzt Mutter werden. Das ist jetzt das verheißene Kind. Sie wird es bekommen. Und sie schaut hinab auf Sarai. Und dann macht Sarai Abraham einen Vorwurf. Und sie sagt ihm, du lässt es dann einfach zu, dass ich unterdrückt werde, dass sie mich verachtet. Und eigentlich hatte Abraham eine Verantwortung. Er hätte zu Sarai stehen müssen, als das geschah. Aber das hat er nicht getan. Und dann haben wir hier die Sache über die Schuld, nicht wahr? Sie sagte, du bist schuld zu ihm. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Schuld. Wir möchten immer gern die Schuld jemanden anders in die Schuhe schieben, oder? Ich bin nicht schuld. Du bist doch schuld. Ich denke, wir kennen das alle. Mach, sagte Abraham. Ja, mach, was du willst mit dieser Frau. Hagar ist ja doch deine Sklavin. Mach doch, was du willst. Schon wieder nimmt er die Verantwortung nicht auf sich. Sarai geht dann hart mit Hagar um. Ja, sie dreht den Spieß einfach um und wahrscheinlich misshandelt sie Hagar. Das ist wirklich ein Familiendrama. Wenn wir überlegen, in der Kultur damals war es für eine Frau eine Schande, kein Kind zu haben. Und Sarai ist eine alte Frau. Und sie hat jetzt ihr ganzes Leben gelitten, indem sie ja kein Kind haben konnte. Und alle haben an sie heruntergeschaut. Und dann hat sie bestimmt ihre Gefühle unterschätzt. Jetzt erlebt sie, wie Hagar schwanger wird und wie alle Acht nehmen auf Hagar, wie das kleine Bäuchlein immer runder wird. Und sie hat das unterschätzt, ihre Gefühle. Es hat sie so traurig gemacht. Und sie merkt, dieses Kind, das Hagar bekommt, das wird immer irgendwie das Kind von Hagar und Abraham sein, weil sie steht außen vor. Ja, und Hagar, vorher war sie übersehen, einfach links liegen lassen, übersehen, eine Sklavin, und jetzt ist sie jemanden. Und ich denke, oft ist das auch bei uns. Vielleicht bist du hier und du denkst, oft werde ich einfach übersehen. Keine sieht auf mich. Ja, und wir merken selber einfach gesellschaftlich. Manchmal ist es, wie Leute gekleidet sind oder wie sie aussehen oder ihre Herkunft. Keine will was mit denen zu tun haben. Sie werden einfach übersehen und das ist traurig. Weil wir alle ein tiefes Bedürfnis haben nach Liebe. Wir möchten so gern angesehen werden. Ja, geachtet werden. Das ist tief, steckt tief in uns drin. Und wenn wir spüren, wir sind nicht genügend geliebt oder angesehen, dann ist es wichtig, dass wir Gott anschauen. Gott für uns anschauen, ganz persönlich, und prüfen, wer ist dieser Gott? Wie ist er? Und prüfen, was ist unser Gottesbild? Nämlich, das hat Einfluss auf uns. Wie wir Gott sehen, beeinflusst uns. Aber desto besser wir Gott kennen, desto besser kennen wir uns auch selbst. Wir lernen uns besser kennen. Und es ist auch wichtig, dass wir Gott bitten, dass er uns Menschen zeigt, die Worte des Zuspruchs brauchen. Menschen, die wir ermutigen können. Der Gott, der mich sieht, er hat einen Masterplan. Hagar ist auf dem Weg nach Schur, wenn sie flüchtet. Das ist Ägypten. Sie will zurück. Sie ist eine ägyptische Frau. Sie will da zurück. Aber der Engel des Herrn kommt und sagt zu ihr, kehr zurück. Sie soll sich zurückgehen zu Sarai und Abraham. Sie soll sich ihrer Herrin unterordnen. Gott spricht immer ganz deutlich. Manchmal sollte man weggehen. Ein andermal sollten wir uns bleiben und unterordnen. Und es ist wichtig, dass wir hören, was will Gott? Und dass wir uns nicht einfach selber eigenständig entscheiden. Wir haben den Namen Ismael. Das bedeutet, der Herr hört. Ein wunderbarer Name. Der Herr hat ihr Hilferufe gehört. Und dann heißt es, er wird wie ein wilder Esel sein. Das bedeutet nicht, dass Ismael ein Dummkopf werden wird, sondern jemanden, der die Unabhängigkeit und das Leben in der Wildnis liebt. Und tatsächlich bekommt Ismael auch viel Segen von Gott, aber er ist außerhalb der Bundesfamilie Gottes. Weg, einfach weg war es für Hagar. Und das war so gefährlich für das ungeborene Kind, für sie selber. Sie rennt durch die Wüste, hat auch Durst, hat kein Trinkwasser mehr, aber Gott sieht das, Gott führt sie, sie kommt zu einer Quelle und da kann sie trinken. Und dann hört sie diese Stimme, Hagar, er kennt ihren Namen, Gott kennt auch unseren Namen. Woher kommst du? Wohin willst du? Und sie sagt, ich bin meine Herrin einfach weggelaufen. Und ja, aber Gott hat sie gesehen und der Engel tröstet sie. Wir haben einen Gott, der uns sieht und einen Gott, der uns tröstet. Harold und ich fahren sehr oft nach England und da kenne ich viele Leute. Und es ist jetzt neulich zweimal passiert, dass der Heilige Geist mir so eine Frau geschickt hat. Und das erste Mal war vor 2 Jahren. Ich hatte den Eindruck, ich sollte zu dieser Frau gehen. Ich wusste, ihr Mann war krank. Und ich ging dann hin und fragte, wie geht es deinem Mann? Und sie sagte, er ist letzte Nacht verstorben. Und keiner war da. Ihr Sohn war noch nicht angereist gekommen und sie war so alleine. Und ich spürte, ja, Gott hat mich dahin geschickt, um mit ihr zu beten. Und ich konnte sie umarmen und mit ihr beten. Und sie hat geweint, ich habe geweint. Und ich spürte, das war einfach von Gott. Jetzt vor 3 Wochen war ich wieder da und hatte wieder so einen Eindruck. Geh hin zu dieser Frau. Und ich ging hin und sie sagt, ja, mir geht es gar nicht gut und meine Tochter geht es noch viel schlechter. Und sie erzählte mir dann die Geschichte. Ihre Tochter hatte als Kleinkind eine Bratpfanne auf den Kopf bekommen. Und seit damals hatte sie immer in den Schädel so eine Beule. Und das war aber einfach da. In den Knochen war diese Beule. Dann war sie beim Friseur. Und der Friseur sagt, ich meine, dass diese Beule an deinem Kopf größer geworden ist. Nein, nein, lag sie, das kann nicht sein, es ist doch immer da. Na, nächstes Mal beim Friseur, ich muss dich ausdringlich sagen, du musst zum Arzt gehen. Diese Beule an deinem Kopf ist noch größer geworden. Und sie ist zum Arzt gegangen. Er schickt sie zum Neurologe. Er schickt sie dann zur Uniklinik. Da sagte der Arzt ein MRT. Und er hat gesagt, ja, das ist ein Tumor. Die sind meistens ungefährlich, aber es ist ungewöhnlich, weil es wächst nach außen anstatt nach innen und schiebt da noch gegen diese Schwachstelle an den Schädel. Aber er sagte, es ist gut, dass der MRT gemacht worden ist. Sie haben zwei anderen Tumoren, auch hinten im Kopf. Und wir müssen operieren. Und sie hatten gerade operiert, als ich dann da war. Und dann halt diese Frau war dann so traurig, weil sie konnte nur mit ihrer Tochter kurz am Telefon sprechen. Und sie wusste dann, ja, sie hat so viel Schmerzen, es geht ihr so schlecht. Und ja, sie war so traurig. Und ich habe gesagt, hast du keine Geschwister hier, dass du mit Geschwistern beten kannst? Und sie sagte, tja, die haben irgendwie keine Interesse. Und ich dachte, das ist traurig. Es ist so wichtig in Gemeinden, dass wir Interesse haben aneinander und füreinander, miteinander. Und ich habe für sie gebetet und ja, und auch weiter gebetet und auch hier gebetet. Und ja, und dann habe ich sie angerufen und sie sagt, jetzt die gute Nachricht von diesen Tumoren war keine bösartig, ist alles gut. Und meine Tochter erholt sich allmählich. Aber ich spürte, wie Gott mir einfach so gebraucht hat. Er hat mich einfach da geschickt, weil er diese Frauen trösten wollte. Und ich denke, wir müssen immer mehr so ein Gespür haben, wenn Gott spricht, dass wir dann einfach gehorsam sind und das tun, was er will. Und dahin gehen oder anrufen, mit Menschen sprechen. Aber zurück zum Hagar. Vielleicht saß sie da einfach am Brunnenrand, schaute da in den Wasser hinein und sah eine Frau, die sonst übersehen wurde, aber sie weiß jetzt, Gott sieht mich, kennt mich auch beim Namen. Und mit diesem Gott kann Hagar zurückkehren. Mit diesem Gott kann Hagar sich unterordnen. Mit diesem Gott wird sie es schaffen, auch Gefühlsattacken von Sarai aushalten zu können. Weil er ist der Gott, der sie sieht. El-Ra, der Gott, der mich sieht. Er hilft, er sieht alles. Er sieht es, ob wir bereit sind, ihm zu unterordnen. Ja, wir kennen sein Wort aus der Bibel. Sind wir bereit? Stehen wir dazu? Ja, Gott hat die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Das lesen wir in der Schöpfungsgeschichte. Da steht nichts von divers. Machen wir unseren Mund auf und sagen die Wahrheit. Männer heiraten Männer, Frauen heiraten Frauen. Das war nicht Gottes Absicht. Das lesen wir auch in der Bibel, im Römerbrief. Das ist schändliche Leidenschaften. Im 3. Mose 18, Vers 22 steht, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist Gott ein Greuel. Gott beabsichtigt ein Ehe, Mann und Frau zusammen, dass sie Kinder haben. Machen wir unseren Mund auf und sagen die Wahrheit? Abtreibungen. Im letzten Jahr 103.800 Kinder sind getötet worden im Mutterleib. Es ist eine gesellschaftliche Katastrophe. Wir klagen uns, das sind nicht genügend im Pflegedienst, nicht genügend in bestimmte Berufe, sind nach das vielleicht nicht die Menschen, die hätte sein sollen und alle abgetrieben sind. Warum machen wir unseren Mund nicht auf und sagen die Wahrheit? Gott sieht alles. Er sieht auch die persönlichen Dinge. Ja? Die Dinge, die wir am liebsten im Geheimen machen würden. Das sieht er. Weil wir es verbergen wollen. Aber er möchte uns in sein Licht führen. Ja, über die Heiligkeit Gottes zu reden, ist in unserer Zeit ein bisschen aus der Mode gekommen. Ja, der moderne Christ will Gott sehen als der gemütliche und kumpelhafte Gott. Man macht ein High Five mit ihm. Man ist auf Augenhöhe mit ihm. Aber die Menschen in der Bibel, die Gott hautnah erlebt haben, die würden diese Vorstellung nicht teilen. Gott ist heilig. Und Menschen fragen, wo ist denn Gott, wenn es um Not geht, wenn es um Krieg geht? Wo ist dieser Gott, wenn es um Krankheit geht? Aber die eigentliche Frage lautet nicht, warum tut er nichts? Die eigentliche Frage ist, warum hat Gott so viel getan? Was hätte er mehr tun können als all das? Gott sieht es, ob wir gehorchen oder nicht. Ich würde euch sehr gerne ein Buch empfehlen. Moment. Das heißt, Der vergessene Auftrag. Das ist ein Buch von Thomas Lange. Und ich würde euch sehr gerne einfach das Vorwort lesen. Es sind genau zwei Dinge, die ein Christ im Himmel nicht mehr tun kann. Zum einen kann und wird er nicht mehr sündigen. Und zum anderen kann er das rettende Evangelium nicht mehr an verlorenen Menschen weitergeben. Während wir Ersteres sicher nicht vermissen werden, wird uns andererseits jedoch bewusst sein, wie kurz die Zeit auf Erden war, das Wichtigste zu tun, nämlich die Rettungsbotschaft weiterzugeben. Der Auftrag unseres Herrn lautet, geht hin. Bei diesem Befehl denken wir gern an, ja, die Missionare, die wir unterstützen, oder Vollzeit-Evangelisten. Aber das ist hier nicht gemeint. Gemeint sind auch wir, dass wir diesen Auftrag wahrnehmen. Diese Welt geht unaufhörlich ihrem Untergang entgegen. Und jeder weitere verstrichene Tag bringt uns näher an die Ewigkeit heran. Möge uns schmerzlich bewusst werden, wie viel Zeit und Gelegenheiten wir bereits versäumt haben, um diesem göttlichen Befehl Gehorsam zu leisten. Möge der Herr diese Zeilen nutzen, um uns an unsere Daseinsberechtigung in dieser Welt zu erinnern und sie ganz neu in unseren Herzen schreiben. Jesus spricht zu seinen Jüngern, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind weniger. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Was wird in 300 Millionen Jahren das Einzige sein, was zählt? Ist es denn wichtig, wie viel Geld du verdient hast? Ist es dann wichtig, welches Auto du gefahren bist? Ist es dann wichtig, wer dieses Jahr die Fußballweltmeisterschaft gewonnen hat? Ist es dann wichtig, mit wem du zusammen ausgehst? In 300 Millionen Jahren wird einzig und allein zählen, wer im Himmel und wer in der Hölle ist. Und wenn das Einzige ist, was dann zählen wird, so sollte es jetzt eines unseren größten Anliegen sein. Wenn es für den Herrn Jesus von äußerer Wichtigkeit war, die Verlorenen zu erreichen, sollte es dann nicht auch für dich die höchste Priorität haben? Wie viele der 150.000 Menschen, die täglich diese Erde verlassen, fahren zur Hölle. Wie viele gehen zum Himmel? Ist uns unsere Verantwortung bewusst, die wir haben, um den Menschen die richtige Richtung zu weisen? Paulus schrieb: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und du? Schämst du dich des Evangeliums? Wir dürfen uns doch riesig freuen, dass wir gerettet sind. Wir dürfen Gottes Bodenpersonal sein. Wow, das ist ein Vorrecht. Wir dürfen miterleben, wie er sein Reich baut. Bist du getauft? Bist du voll Gottes Geist? Dann bist du dabei. Dann darfst du mitmachen. Was tust du jetzt in diesem kommenden Jahr? Harold und ich waren am zweiten Weihnachtstag an der Asylantenheim in Andernach. Und wir haben Tee und Kuchen vorbeigebracht. Und die Männer dort waren so dankbar, dass wir vorbeigekommen waren. Und die haben letztendlich gesagt, ja, die Menschen in Andernach sind so unfreundlich. Die werden irgendwie einfach übersehen, diese Männer. Und das ist traurig. Sie möchten dann nur ein Neubeginn. Hier ganz ehrlich sein. Einfach leben und arbeiten. Dass ihr Familien hier, die Kinder groß werden können. Und die Woche davor war Frauke mit uns gewesen und wir haben auch Anziehsachen vorbeigebracht. Und als wir diese Räumlichkeiten anschauten, haben wir uns geschämt, dass Fremde in diesem Land eigentlich so hausen müssen. Es ist nicht schön dort. Was können wir ändern? Was können wir neu machen? Gott sieht uns. Er hört. Und alles, was wir erleben, ist wunderbare Gnade. Wir sind nicht allein. Du bist nicht allein. Gott geht mit uns und hat einen wunderbaren Plan für uns in diesem Jahr.